Begegnungen. Wem bist du heute Morgen schon begegnet? Mindestens deinem Spiegelbild, denke ich mal. Aber neben dir sitzt auch jemand, dem du begegnet bist oder noch nicht begegnet bist, aber begegnen kannst. Sag doch einfach mal Hallo. Wer bist du? Es gibt ganz viele Arten von Begegnungen. Es gibt sehr oberflächliche Begegnungen, wo man hinterher gar nicht mehr beschreiben kann, wie der andere aussah. Es gibt sehr tiefe, bewegende Begegnungen, die man manchmal mit Menschen hat, die man gar nicht direkt vor sich hat, sondern wo man vielleicht in einem Film oder auf YouTube oder so angerührt wird und merkt, da begegnet mir etwas, was mich tief im Inneren anrührt. Begegnungen. Jesus begegnet einer ganz besonderen Frau oder anders gesagt, durch die Begegnung mit Jesus wird sie zu einer ganz besonderen Frau. Ich lese uns mal den Text vor aus dem Johannesevangelium Kapitel 4 in der Übersetzung das Buch. Jesus verließ die Gegend von Judäa und wanderte wieder zurück nach Galiläa. Auf diesem Weg musste er durch das Gebiet von Samaria ziehen. Dabei kam er zu einer Ortschaft in Samaria, die Sychar heißt. Sie liegt nahe bei den Ländereien, die Jakob seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort befand sich auch der Jakobsbrunnen. Weil Jesus von der Wanderung ermüdet war, setzte er sich auf den Brunnenrand. Es war um die Mittagszeit. Da kam eine Frau herbei, die aus Samaria stammte. Sie wollte Wasser aus dem Brunnen holen. Jesus sagte zu ihr, gib mir Wasser zu trinken. Die Schüler von Jesus waren in die Ortschaft gegangen, um dort etwas zu essen zu kaufen. Auf seine Bitte hin erwiderte die samaritanische Frau, wie kommt es, dass du als Jude mich um etwas zu trinken bittest? Schließlich bin ich eine samaritanische Frau. Der Grund dafür war die Tatsache, dass die Juden nichts mit den Leuten von Samaria zu tun haben wollten. Da sagte Jesus zu ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir schenken will und wer der ist, der dich um Wasser bittet, dann würdest du ganz anders antworten. Du würdest ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Die Frau sagte, Herr, du hast ja gar kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist sehr tief. Von wo kannst du das lebendige Wasser herholen? Du bist doch wohl nichts Besseres als unser Vorvater Jakob. Ihm verdanken wir diesen Brunnen und er selbst hat daraus Wasser geschöpft für sich und seine Familie und alle seine Tiere. Jesus antwortete ihr, jeder, der dieses Wasser trinkt, bekommt wieder Durst. Wer aber das Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird bis in die Ewigkeit hinein nie mehr von Durst gequält werden. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die immer weiter sprudelt, bis in das unbegrenzte ewige Leben hinein. Da sagte die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, dann muss ich keinen Durst mehr haben und auch nicht den Weg hierher auf mich nehmen, um Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen. Da sagte Jesus ihr, geh los und ruf deinen Mann und komm dann wieder. Die Frau erwiderte, ich habe keinen Mann. Jesus antwortete ihr, das hast du gut gesagt, ich habe keinen Mann. Doch du hast schon 5 Ehemänner gehabt und der, mit dem du im Augenblick zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Das hast du wahrheitsgetreu gesagt. Da sagte die Frau, Herr, ich merke, dass du ein Prophet bist. Unsere Vorfahren haben oben auf diesem Berg Gott angebetet. Ihr Juden aber sagt, dass Jerusalem der Ort ist, wo man Gott anbeten muss. Da antwortete Jesus, Frau, du kannst mir vertrauen. Die Zeit kommt und sie ist schon da, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem dem Vater eure Anbetung bringt. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir aber beten an, was wir kennen. Denn der Weg, auf dem die Erlösung kommt, führt über die Juden. Und doch kommt die Zeit, und sie ist schon angebrochen, in der die wahrhaftigen Anbeter den Vater anbeten werden in der Wirklichkeit des Geistes und in völliger Wahrhaftigkeit. Der Vater hat ein Verlangen nach solchen Menschen, die ihn anbeten. Gott selbst ist Geist. Deshalb müssen die, die ihn anbeten, ihn in der Wirklichkeit des Geistes und in der Wahrheit anbeten. Da sagte die Frau zu ihm, ich weiß schon, dass der Messias kommen wird, der auch Christus genannt wird. Der wird uns das alles ganz genau erklären. Da sagte Jesus zu der Frau, ich selbst bin es, der hier mit dir redet. Seine Schüler kamen genau in diese Situation und waren verwundert, dass Jesus mit der Frau sprach. Doch keiner sagte, was bezweckst du damit oder auch worüber sprecht ihr? Da ließ die Frau ihren Wasserbehälter stehen, lief in die Ortschaft und erzählte den Leuten, kommt alle mit und schaut euch den Mann an, der mir alles genau erzählt hat, was ich je getan habe. Könnte das vielleicht der Messias sein? Da kamen sie aus dem Ort heraus und liefen zu Jesus hin. Dann noch am Ende 39 bis 42, viele von den Samaritanern aus der Stadt Sychar setzten ihr Vertrauen auf Jesus aufgrund der Aussage der Frau. Er hat mir alles erzählt, was ich je getan habe. Als nun die Samaritaner zu Jesus kamen, luden sie ihn ein, bei ihnen zu bleiben. So blieb Jesus 2 Tage dort. Und noch viel mehr von ihnen schenkten ihm ihr Vertrauen aufgrund seiner Worte. Sie sagten zu der Frau, wir glauben jetzt nicht mehr aufgrund deiner Aussagen, sondern wir haben ihn ja selbst gehört. Und wir wissen jetzt, dieser Mensch ist wirklich der Erlöser der ganzen Welt. Ein langer Text, eine Geschichte, die ihr vielleicht schon kennt, vielleicht schon seit dem Kindergottesdienst oder der Schulzeit, aber eine Geschichte, in der unheimlich viel drinsteckt. Eine Geschichte, über die man und die man unter ganz verschiedenen Aspekten anschauen kann. Ich habe darüber mal ein Buch geschrieben, so ein Bibelstudienbuch für missionarische Frauenkreise. Da habe ich leider zu Hause nicht mehr gefunden, muss ich mir mal wieder besorgen. Und ich habe darüber mal in Ruanda einen ganzen Tag gelehrt, wie man evangelisiert, wie Jesus hier auf die Frau eingeht. Auch ein Aspekt, den man sich mal anschauen kann. Also die Geschichte kann man auf ganz vielerlei Weise lesen. Heute möchte ich einige Fragen stellen an diese Geschichte. 3 Fragen, das werdet ihr gleich noch merken. Aber erstmal eine gottgeschenkte Begegnung, so könnte man das auch überschreiben. Eine Begegnung, die Gott arrangiert hat. Vor 30 Jahren, 1986, waren Roland und ich zu einem Kurzurlaub in Holland und wir wohnten bei einem älteren Ehepaar, die auch keine Kinder hatten, die Gästezimmer hatten und da hatten wir uns einquartiert. Und dann erzählten die ganz begeistert, dass gerade ein Kongress für Wanderevangelisten aus aller Welt in Amsterdam stattfindet von Billy Graham. Billy Graham wäre auch da. Und dann haben wir gesagt, das ist die Chance, diesen Mann mal zu sehen und zu erleben. Wir waren aber nicht eingeladen. Es waren aus Holland bestimmte Kontingente, aus Deutschland. Und wir waren ja auch keine Wanderevangelisten. Also von daher dachten wir, das wird nichts. Und dann hat dieser Gastgeber sich da reingehängt und hat für uns eine Tageskarte besorgt. Wir durften ein paar Stunden auf diesem Kongress teilnehmen. Ganz überraschend, ungeplant, eine tolle Gelegenheit. Die Morgenveranstaltung haben wir noch so halb mitgekriegt, weil wir natürlich später kamen, warten mussten, bis wir den Pass kriegen und so weiter. Das hat alles gedauert. Da war eine kurze Pause und dann wollten wir zu verschiedenen Seminaren gehen, Roland und ich. Und auf einmal suchte er mich in der Masse der 5000 Teilnehmer aus aller Welt und fand mich auch wieder, weil er wusste ja, in welches Seminar ich gehen wollte und sagte, du, deine Freundin Mary aus Ägypten ist hier. Mary ist eine Professorin in Kairo, die ich von Jahren vorher schon kannte. Und ihr müsst euch jetzt zurückversetzen in die Zeit oder in der Fantasie mal diese Wege mitgehen. Es gab kein Faxgerät, jedenfalls nicht eins, was man zu Hause stehen hatte. Es gab kein Handy, es gab keine E-Mails. Wenn ich mit ihr kommunizieren wollte, dann war das ein Brief, der vielleicht ankam, vielleicht auch nicht. Das wusste man nicht so genau. Also wochenlange Kommunikationswege. Und wir trafen uns und es kam heraus, sie war Teilnehmerin an der ganzen Konferenz. Ich war nur 6 Stunden bei der Konferenz. Und von denen war sie nur 2 Stunden mit mir gleichzeitig auf der Konferenz, weil sie dann zu einem Tagesausflug nach Amsterdam aufbrach. Und in diesen 2 Stunden haben wir uns unter 5000 Teilnehmern gefunden, getroffen und schauten uns an und sagten, das ist jetzt kein Zufall. Irgendwas hat Gott damit vor. Dann haben wir ganz kurz gesprochen und haben gesagt, okay, wenn Gott uns jetzt hier schon zusammenbringt in dieser Masse von Menschen, in den 2 Stunden, wo wir gar nicht dabei waren, also gar nicht dazugehörten, dann müssen wir jetzt was überlegen und haben geplant, dass wir im Jahr darauf mit einem Theaterteam vom Christustreff nach Ägypten kommen, dass sie die Texte ins Arabische übersetzt, dass wir eine Tour durch Ägypten machen und Theater spielen. Und ich weiß gar nicht, ob das das Jahr ist, wo ihr dabei wart, Karin und Werner. Und da sind so viele Sachen rausgekommen. Reinhard und Maren sind später nach Ägypten gegangen als Missionare. Reinhard war auch mal in diesem Theaterteam. Also so viele Dinge, die danach folgten, dass man sagt, das war wirklich ein göttliches verabreden. Das hat weder sie noch ich geahnt. Wir wussten nicht, dass wir zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind, aber das hat Gott geschenkt. Wir haben uns da getroffen. Und es ist was dabei rausgekommen. Etwas Langfristiges. Deswegen mein erster Punkt in dieser Geschichte bei der Frau am Brunnen. Wer hat das eigentlich arrangiert, dass die beiden sich jetzt da treffen? Denn die Umstände sind widrige Umstände. Also so würde ein Wedding Planner niemals etwas von der Größe planen, dass jetzt da so Weltgeschichte geschrieben wird oder die Geschichte dieser Stadt neu geschrieben wird oder die Geschichte der Frau und ihrer Familie neu geschrieben wird. Wer hat das eigentlich organisiert? Die erste Frage. Es ist ein sehr unbeliebter Weg, auf dem Jesus hier unterwegs ist. Normalerweise würde er als frommer Jude diesen Weg meiden. Das Land war geteilt in zwei Teile, das Nordreich und Judäa. Das Südreich hängt noch in den Schriften der Propheten des Alten Testaments. Das Nordreich hat sich vermischt, da sind Gefangene gemacht worden. Die Babylonier haben viele Menschen entführt, mitgenommen, verschleppt, kriegsverschleppt. Und viele andere eingesiedelt in dieses Gebiet, sodass sich sowohl die Religion als auch die Tradition vermischt hat. Es war ein Mischvolk und auch ein gemixter Glaube, so ein bisschen von allem. So ein Glaube vielleicht, wie ihn heute viele Menschen leben. Man nimmt sich so von jedem ein bisschen was und baut sich seine eigene Religion. Das haben natürlich fromme Juden gemieden, dieses Gebiet, weil sie wollten sich da weder infizieren lassen noch irgendwie anstecken lassen und man wollte sich nicht verunreinigen, indem man mit solchen Menschen Kontakt hat. Also, dass Jesus diesen Weg wählt, ist außergewöhnlich. Das hätte man so nicht geplant. Dann die Stadt Sychar. Wenn man das übersetzt, habe ich gelesen, heißt das berauschendes Getränk. Also ich weiß nicht, was damit gemeint ist, ob das so eine Bierhochburg war. Nein, wahrscheinlich war es dieser Brunnen, der sprudelte, also eine Quelle, die sprudelte, ein berauschendes Geschenk, ein wichtiger Ort. Das sagt ja auch was darüber, dass Jesus so viel über dieses Wasser mit ihr redet. Also er nimmt dieses Bild, was für die Stadt ein wichtiges Bild ist, berauschendes Getränk, wenn man schon so heißt, dann redet man viel über Trinken und Wasser und alles, was da so vorhanden ist. Das nimmt er auf und redet mit ihr genau darüber. Das habt ihr gehört in der Geschichte, dass er mit ihr über dieses sprudelnde, lebendige Wasser spricht. Eben nicht diesen berauschenden Trank, sondern das lebendige Wasser. Eine ungünstige Uhrzeit. Mittagshitze. Ich weiß nicht, wie heiß. 40 Grad im Schatten, 45, 48, keine Ahnung, wenn es Sommer oder Winter oder was war. Es kann sehr, sehr heiß werden und normalerweise geht man um diese Uhrzeit nicht vor die Tür und holt Wasser, weil die Frau muss natürlich das auch noch alles nach Hause schleppen, was sie da schöpft. Und das macht man nicht in der prallen Mittagssonne. Also diese Uhrzeit ist auch ungewöhnlich für so ein Treffen. Und dann eine Frau allein am Brunnen. Sie weiß schon, warum sie da alleine hingeht, weil sie die Blicke, die Kommentare der anderen vielleicht schon gar nicht mehr ertragen kann, die ihr Image betreffen. Sie hat so viele Ehemänner gehabt und jetzt lebt sie in einer sogenannten wilden Ehe. Der Mann hat noch nicht mal den Anstand, sie zu heiraten, der da mit ihr zusammenlebt. Eine schwierige Situation. Ein interessanter Ort. Dieser Brunnen liegt am Fuß des Berges Gerizim und von diesem Berg aus ist einmal Israel, das Volk, gesegnet worden von Gott. Gegenüber ist ein anderer Berg, der Berg Ebal, und von dem sind mal Gerichtsworte über Israel gesprochen worden. Also so ein Ort zwischen Segen und Gericht Gottes. Ein Ort, der religiös gefüllt ist, denn die Frau erzählt davon, dass dieser Brunnen von Jakob gebaut wurde, auf einem Gelände, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hat. Und dieser Brunnen ist ein Ort, den die Religion der Samaritaner verehrt. Ein wichtiger religiöser Ort, ein kultischer Ort vielleicht auch. Ein müder Jesus. Also ich weiß nicht, wohin du deine intensiven und anstrengenden Gespräche legst, aber vielleicht nicht gerade an den Zeitpunkt, wo du total müde bist. Jesus geht hier noch nicht mal mit in die Stadt, weil er so K.O. ist. Ich weiß nicht, ob wir uns das mal vorstellen können, dass Jesus K.O. ist und sagt, ich kann nicht mehr, geht ihr mal. Ich bleib mal hier im Schatten sitzen oder ich bleib hier am Brunnen sitzen. Das ist mir jetzt zu viel, noch mit euch einkaufen zu gehen. Also nicht nur die genervten Freunde und Ehemänner, die dann irgendwo sitzen bleiben, bis die Frauen eingekauft haben, sondern der war wirklich müde von der Wanderung, so steht es hier. Der war wirklich K.O. und hat die Jünger geschickt, dass sie was zu essen holen. Also auch das kein idealer Zeitpunkt für ein intensives geistliches Gespräch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du die Schotten dicht machst, wenn du müde bist und sagst so, jetzt kann mir aber keiner mehr kommen, jetzt bin ich nur noch für mich. Und vielleicht kennt ihr das, ich kenne das schon, dass gerade dann ein Anruf kommt, jemand vorbeikommt, irgendwas, wenn man so richtig am Ende ist und denkt so, jetzt aber nicht noch was. Dann öffnet Gott manchmal für solche besonderen Begegnungen die Tür. Man kann sich darauf einlassen oder auch nicht, aber es lohnt sich, sich darauf einzulassen, wenn das Arrangement, der Zeitpunkt von Gott bestimmt ist. Ein Mann und eine Frau, ein Jude und eine Samaritanerin, auch das ist höchst unanständig, dass die da miteinander alleine am Brunnen sind und reden. Also wer hat es eigentlich arrangiert, dieses Treffen? Wieso nimmt Gott eine so unmögliche Situation und gebraucht die? Hätte er das nicht besser organisieren können? Hätte Jesus nicht mal auf die Uhr gucken können und sagen können, okay, wir treffen uns heute Abend wieder, wenn es schön kühl ist? Oder hätte er nicht sagen können, du, ich bin so müde, lass uns mal ein andermal reden? War das der richtige Ort? Hätte man nicht sagen können, du, hier ist so viel Religion im Raum, wir gehen jetzt mal zu dir nach Hause, da können wir reden ohne diesen ganzen religiösen Ballast? Jesus ergreift die Gelegenheit, es ist ein von Gott organisiertes Treffen. Und es soll viel Gutes dabei rauskommen. Für diese Frau, für diese Stadt, für die Gegend. Zweitens, wer ist dieser Mann? Das fragt sich natürlich die Frau. Wer ist das eigentlich, der hier mit mir redet? Sie erkennt, das ist ein Jude. Aber wieso redet der mit mir überhaupt? Und wieso bittet der mich jetzt um Wasser? Also sie versteht es erst gar nicht, was Jesus jetzt mit ihr zu tun hat. Und er weckt ihr Interesse. Er fordert sie heraus. Er sagt zu ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir schenken will. Wenn du wüsstest, was Gott dir schenken will. Wenn man sich das mal selber sagt, wenn ich wüsste, was Gott mir eigentlich alles schenken will, was würde sich da in meinem Leben ändern? Vielleicht schaue ich auf das, was er mir nicht schenkt, ständig, immer. Statt auf das zu schauen, was er mir schenkt, wenn ich wüsste, was Gott mir alles schenken will. Und wer der ist, der dich um Wasser bittet, dann würdest du ganz anders antworten. Wer ist denn dieser Mann? Wer ist denn Jesus? Vielleicht mal eine Minute mit dem Nachbarn austauschen, was würdest du jemandem sagen, also so in ein evangelistisches Gespräch einzusteigen, ist eine gute Methode, einfach mal zu sagen, weißt du eigentlich, dass Gott dir unheimlich viel schenken will? Ist dir bewusst, dass wenn du Jesus kennenlernst, da ganz viel auf dich wartet? Dass Gott schon alles vorbereitet hat? Also nicht bei den Defiziten anzusetzen im Gespräch und zu sagen, ja, du bist ein Sünder oder du bist schlimm oder du brauchst Jesus oder so, sondern zu sagen, weißt du eigentlich, was Gott dir schenken will? Hast du schon mal darüber nachgedacht, was alles auf dich wartet, wenn du Jesus kennenlernst? Und wer ist denn dieser Jesus? Und da kommt eh jetzt ins Spiel, mal ein oder zwei Minuten mit dem Nachbarn zu reden. Wer ist denn dieser Jesus? Was bietet der denn an? Was kann man denn bei ihm finden? Das dürft ihr jetzt mit eurem Nachbarn besprechen. Wenn du wüsstest, wie viel weißt du denn schon? Und gibt's da nicht noch viel mehr zu entdecken, was Gott dir schenken will? Wenn du wüsstest, dann würdest du ganz anders antworten. Da wird eine Neugier geweckt. Da wird etwas Positives vermittelt. Da wird eingeladen, nachzudenken. Und die Frau nimmt diese Einladung auf, aber sie versteht es noch mit ihrer natürlichen Art, nicht mit den Augen des Herzens, könnte man sagen. Denn sie sagt, ja, wie willst du mir denn Wasser geben? Der Brunnen ist so tief, da kommst du doch gar nicht dran ohne irgendein Schöpfgefäß. Also da sind ja Meter Abstand, da lässt man etwas herunter und holt dann mühsam das Wasser hoch. Das ist nicht so mit der Hand mal eben reingeschöpft und dann hat man das Wasser, sondern da braucht man ein Gefäß. Und das hat Jesus nicht. Und sie versteht es menschlich, was Jesus sagt. Aber er redet über eine andere Ebene. Er redet über die geistliche Ebene. Sie vielleicht über die natürliche, naturwissenschaftliche Ebene. Und so reden sie ein Stück weit aneinander vorbei, hat man das Gefühl, weil Jesus ihr diese Verheißungen gibt und die Verheißungen auf das ewige Leben sich beziehen, auf den Heiligen Geist sich beziehen. Wasser des Lebens fließt wie ein Strom vom Himmel her, von Gottes Sohn. Es überflutet das Dürreland. Das ist der Segen aus Gottes Hand. So singen wir es. Aber diese Frau versteht nur Wasser und vielleicht noch Religion. Sie fragt, das ist doch hier ein besonderer Brunnen. Sie hält Jesus vielleicht auch für einen Hochstapler, denn sie sagt, willst du jetzt etwa besser sein als unser Jakob? Also wir haben doch hier den Jakobsbrunnen und das weiß doch jedes Kind hier in unserer Gegend, dass das ein ganz wichtiger Mann war und ein heiliger Ort. Und der hat schon seine Tiere hier getränkt und seine Familie. Und jetzt kommst du und willst uns irgendwas sagen über Leben und Wasser, und sie versteht es nicht. Sie hört diese Verheißungen Gottes mit ihrem natürlichen Ohr. Und das erleben wir auch, wenn wir mit Menschen über den Glauben reden, dass sie uns oft nicht verstehen, weil sie diese Dimension Gottes noch gar nicht kennen. Weil sie Dinge noch natürlich hören und anzweifeln und sagen, ja, wie kann Gott dir denn begegnet sein? Also den gibt's doch gar nicht. Oder menschliche Argumente hervorbringen. Oder in ihrer Religion so gefangen sind, in ihrer Tradition so gefangen sind, dass sie gar nicht merken, was Jesus ihnen anbietet. Jesus bleibt dabei. Jeder, der dieses Wasser trinkt, bekommt wieder Durst. Wer aber das Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird bis in die Ewigkeit hinein nie mehr vom Durst gequält worden. Sie versteht es nicht. Das ist auch unser Problem manchmal mit Verheißungen, die Gott uns gibt, dass wir die oft sehr schnell natürlich und materiell in unserer Vorstellungswirklichkeit erwarten. Gott verheißt uns Frieden und wir denken, die Waffen schweigen. Gott verheißt uns Gemeinschaft und wir denken, dann gibt's keine Konflikte mehr. Weil wir mit unseren menschlichen Maßstäben an die Verheißungen Gottes herangehen. Aber Gottes Verheißungen gehen in eine andere Ebene. Sie gehen über das Natürliche hinaus, in das Geistliche, Übernatürliche. Und hier jetzt ganz konkret geht Jesus mit ihr einen Schritt zurück und sagt, geh los und ruf deinen Mann und dann komm wieder. Das ist der wunde Punkt im Leben dieser Frau. Jetzt kann man das sehr unterschiedlich lesen, hören, auslegen. Manche sagen, das war eine Prostituierte. Manche sagen, das war eine Frau, die ein lotteres Leben geführt hat. Ich glaube das nicht. Ich glaube, man muss das nicht in unserer westlichen Kultur hören, sondern mit der orientalischen Kultur hören, wo eine Frau nicht einfach so mal eben jemanden heiraten konnte, sondern sie wurde oft verheiratet. Und wo sie auch nicht sich trennen konnte, sondern wo der Mann sich dann getrennt hat. Und wenn diese Frau das jetzt schon 5-mal erlebt hat, dann hat sie eine sehr leidvolle Geschichte hinter sich. Ob sie selbst daran schuld war, das weiß man alles nicht, ist auch vollkommen egal. Was wir wissen ist, dass ihr Wert, ihr Selbstwert damit natürlich zerstört wurde. Mit jedem Mal. Es kann auch sein, dass die Männer gestorben sind. Aber wer heiratet eine Frau, wo man weiß, da sind schon 3-mal die Männer gestorben? Da hat man ja Angst, man wird vergiftet oder keine Ahnung. Das heißt, egal was jetzt der Hintergrund ist, es wird hier nicht erklärt, die Frau wird nicht gerechtfertigt, sie wird auch nicht verurteilt, sondern da steht einfach, 5 Männer hat sie schon gehabt und der, mit dem sie jetzt zusammen ist, der hat sie noch nicht mal geheiratet. Der sieht es noch nicht mal mehr als notwendig an, die Ehre dieser Frau durch eine Eheschließung zu retten. Er benutzt sie, aber er ehrt sie nicht. Das wäre das Normale gewesen, sie dann auch zu heiraten, wenn er schon mit ihr lebt. Übrigens interessant, dass Jesus hier ganz klar einen Unterschied macht zwischen Zusammenleben und Ehe. Diese Frau hat eine ganz leidvolle Geschichte. Und die spricht Jesus jetzt an. Er kennt sie. Und deshalb meine dritte Frage. Wer ist diese Frau? Wer ist diese Frau? Wer hat das organisiert? Wer ist dieser Mann? Und jetzt, wer ist diese Frau? Eine Samaritanerin, eine Frau, die viel Leiden hinter sich hat. Eine Frau, die in dem Moment, wo Jesus dieses Leiden anspricht, erkennt und sagt, ich erkenne, du bist ein Prophet, du weißt Dinge über mich, die weiß jeder hier in diesem Ort, aber du kannst die gar nicht wissen, du bist ja nicht von hier. Und anscheinend hatte Jesus auch nicht vorher schon viel Zeit da in dem Ort verbracht, dass sie jetzt wusste, der hat jetzt hier schon mit 1000 Leuten geredet, wer ich denn jetzt bin. Sondern das weiß Jesus, weil er Menschen kennt und ihre Geschichte kennt und weiß, was wir hinter uns haben, wo wir herkommen, was uns geprägt hat. Kein Selbstwertgefühl mehr, ausgestoßen von den anderen, nicht mehr mit den Frauen gemeinsam am Brunnen sitzen und schwatzen, sondern in der Mittagshitze hingehen, damit bloß keiner sich darüber ärgert, man keinen Anstoß mehr erregt. Eine durstige Frau, eine Frau, die religiös ist, die religiöse Fragen in sich bewegt und ernsthaft fragt, wo soll ich denn jetzt anbeten? Wenn du schon ein Prophet bist, dann sag mir doch, was der richtige Weg ist. Die vielleicht schon selber zweifelt, weil sie eben nicht die Erfüllung in ihrer Religion findet. Die vielleicht schon Fragen stellt, die ihr keiner beantworten kann, weil alle im gleichen System leben. Und jetzt kommt Jesus und spricht mit ihr. Eine hoffende Frau. Eine wartende Frau, denn sie sagt, ja, ich weiß, eines Tages wird der Christus, der Messias, kommen und der wird uns alles erklären. Also sie hat Fragen, auf die sie noch keine Antworten hat und sie wartet darauf, dass eines Tages der Messias kommt und ihr das alles erklärt und sie den richtigen Weg zu Gott finden kann. Eine Frau, die offen ist. Eine Frau, um deretwillen Jesus dieses himmlische Appointment, also diese himmlische Verabredung eingegangen ist, obwohl er todmüde ist, obwohl viel hinter ihm liegt und viel vor ihm liegt, obwohl er viele Risiken eingeht, selber verachtet zu werden, weil er diesen Weg gegangen ist. Eine hoffende, eine wartende Frau, eine mutige Frau. Eine Frau, und das ist ganz, ganz erstaunlich eigentlich, eine der Frauen, denen Jesus sich selbst im Neuen Testament zu erkennen gibt als der Messias. Da gibt es nur zwei oder drei, weiß ich jetzt nicht ganz auswendig. Maria auf jeden Fall auch. Maria, Maria und Martha. Bei Maria und Martha. Aber hier auch eine Frau, die gar nicht zu den Juden so gehört. Und der sagt ihr, ich bin der Messias. Und sie hört das, bevor die Jünger das überhaupt hören. Die laufen mit Jesus durch die Gegend, die kaufen sein Essen, sie kümmern sich um ihn, sie gucken, was er macht und wie es ihm geht. Und die wissen das noch nicht. Aber diese Frau erfährt als eine der Ersten, dass Jesus der Messias ist, aus seinem eigenen Mund. Das ist fast so wie die Auferstehungsgeschichte, wo auch die Frauen die Ersten am Grab sind. Dass Jesus das ganz deutlich macht, dass er auch Frauen aus allem verstoßen werden, verachtet werden, minderwertig angesehen werden, herausholt und sie würdigt, indem er sich ihnen als der Messias zeigt. Sie ist die erste Evangelistin. Sie rennt, sie lässt den Krug stehen. Das ist ein kostbares Teil, also das braucht man für den Alltag. Sie lässt das stehen und rennt in den Ort und erzählt jedem von ihrer eigenen Schuld und sagt, der weiß alles, was ich getan habe. Und jeder sagt, ja, ja, wir auch. Muss uns nicht erzählen, wir kennen dich. Aber sie sagt damit gleichzeitig auch, und schaut doch mal selber, ob das nicht der Messias ist. Vielleicht habe ich den Messias gefunden. Und ich glaube, das hat die Leute so gestachelt, so angepiekst, dass sie gesagt haben, das müssen wir uns jetzt selber angucken. Also wenn so eine dahergelaufene Frau jetzt irgendwie meint, sie hat den Messias entdeckt, das muss doch die Neugier wecken. Das ist so, da muss man doch mal gucken, was das für einer ist und wie die da überhaupt drauf kommt. Und die rennen zu Jesus und bitten ihn, 2 Tage zu bleiben. Finde ich ganz interessant. Eigentlich als frommer Jude hätte er da gar nicht übernachten dürfen oder in irgendein Haus gehen dürfen. Das hat er aber gemacht. 2 Tage lang kriegt dieses Dorf diese berauschende Quelle, eine Begegnung mit Jesus, wo jeder Einzelne mit ihm reden kann, Fragen stellen kann, ihn entdecken kann. Und das ist oft so ein Zwischenschritt. Man hört von anderen etwas über Jesus. Und dann fängt man selber an zu suchen und zu fragen und bekommt die Gelegenheit, selber mit Jesus eine Begegnung zu haben. ihn einzuladen sozusagen und zu sagen, ja, ich will dich besser kennenlernen, zeig dich mir auch. Und dann heißt es hier, wir glauben jetzt nicht mehr aufgrund deiner Aussagen, sondern wir haben ihn ja selbst gehört. Und wir wissen jetzt, dieser Mensch ist wirklich der Erlöser der ganzen Welt. Er ist in den hintersten Fleck der Welt gekommen, um dort Menschen zu zeigen, dass er die ganze Welt erlöst. Jesus, die Quelle des Lebens. Jesus, der, der uns kennt und annimmt, der unsere Geschichte kennt, der uns sendet als die, die weitersagen, was sie mit Jesus erlebt haben, die Neugier wecken, wenn du wüsstest, was Gott für dich bereithält. Und wenn du wüsstest, wer Jesus eigentlich wirklich ist, dann würdest du ganz anders antworten, wenn ich mit dir über meinen Glauben rede. Und die ehrlich sein können, Menschen, die ehrlich sein können und sagen können, ja, in meinem Leben ist vieles schiefgelaufen, aber ich habe den Löser, den Erlöser, den Retter gefunden, der mir ein neues Leben ermöglicht, das sogar bis in das ewige Leben hineinreicht. Ich weiß nicht, wo du an diesem Punkt stehst, ob du einer der Jünger bist, die das Essen kaufen und ganz erstaunt sind, dass Jesus mit solchen Leuten redet. Ob du die Frau bist, die sagt, ich erkenne, dass Jesus in mein Leben hineinredet, ich will dieses lebendige Wasser. Oder ob du die Leute in Smyrna bist, die sagen, das gucken wir uns mal genauer an. Das muss ich selbst erleben. Das glaube ich nicht nur, weil andere mir das erzählen, sondern das will ich selber persönlich erleben. Für jeden ist Jesus da. Und jeden spricht Jesus heute an. Lass dich auf den nächsten Schritt ein. Und es wäre doch toll, wenn wir hier rausgehen und in Marburg überall erzählen, weißt du eigentlich, was Jesus für mich getan hat? Amen.